Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Hallo Morten, danke für die Einladung in deinen Podcast.
Sehr gerne. Normalerweise machen wir zu Beginn immer eine kurze Vorstellung. Deswegen würde ich dich jetzt auch einmal schnell bitten, einmal kurz zu erzählen, wer bist du natürlich, euer Angebot und eure Zielgruppe, damit die ZuhörerInnen euch auch besser eingruppieren können.
Genau, gerne. Ich bin Felix Brodbeck. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Verbographen GmbH. Wir sind eine auf Webdesign spezialisierte Agentur. Das heißt, wir designen und realisieren Websites. Das ist quasi aus der Vogelperspektive gesehen unser Angebot. Und unsere Zielgruppe sind mittlerweile schnell wachsende Tech-Unternehmen, also zum Beispiel Software-as-a-Service-Startups. Genau.
Cool, sehr schön. Heute ist ja zumindest in diesem Podcast mal eine Premiere, weil ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte noch nie einen Kunden hier mit dem Call. Deswegen erstmal feiern wir die Premiere. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil ich denke mir so, das ist so ein bisschen so eine Selbstbeweihräucherung. So, guck mal, denen habe ich so toll geholfen, jetzt lassen wir die reden. Bei dir habe ich jetzt aber mal die erste Ausnahme gemacht, wer weiß, vielleicht kommen noch mehr. Einfach weil ich finde, der Erfolg in solchen Projekten, ne, ist ja natürlich, meine Beratung, die ist natürlich grandios, aber gleichzeitig braucht es auch immer auf der anderen Seite einen Kunden, der extrem gut umsetzt. Und das kann man bei dir halt wirklich sagen. Du hast ja extrem viele Gedanken gemacht, voll viele Sachen ausprobiert und am Ende echt einen richtig schönen neuen Sales-Prozess gebaut. Und das ist ja so ein bisschen die Idee, dass wir heute mal mit den Leuten teilen, wie ihr das macht, dass sich vielleicht auch ein paar Agenturen, ein paar Unternehmen da vielleicht was abschneiden können von. Würdest du uns einmal zu Beginn mal erzählen, wie du von einem Jahr, als wir uns kennengelernt haben, was waren denn so die großen Herausforderungen bei euch im Vertrieb? Weshalb du dieses Thema angehen wolltest.
Ja, also wir hatten damals viele Herausforderungen, die sich auch sehr stark auf den Vertrieb ausgewirkt haben. Das hat zum Beispiel angefangen bei der Positionierung. Also generell haben wir schon immer viel mit Positionierung experimentiert und auch irgendwie den einen oder anderen Productized Service irgendwie konzipiert und gestartet und wieder eingestampft, weil wir gesehen haben, dass der nicht so gut funktioniert, wie wir es uns gedacht haben und solche Geschichten. Also das ist ein Thema, wo wir sowieso sehr affin sind und eine schlechte Positionierung letztendlich hat immer eine massive Auswirkung darauf, wie gut du dein Angebot verkaufen kannst. Ne? Also das war eines der großen Themen, die wir hatten. Dann das nächste große Thema war, dass wir, also in unserem Bereich, wenn du Webseiten machst, hast du das Problem, dass du sehr viele Leistungsbereiche abdeckst. Du fängst eigentlich oft mit einer Konzeptionsphase an, danach folgt eine Designphase und dann geht das Ganze in die Entwicklung. Und am Anfang eines Projekts, wenn so ein Interessent, eine Firma da auf einen zukommt, hast du eigentlich nie ein Briefing, was wirklich vollständig ist. Es wird aber meistens verlangt, dass du dafür aber einen vollständigen Preis abgeben kannst, sozusagen. Ja? Und das ist natürlich dann besonders schwer, weil sich über diese vielen Leistungsphasen erstreckt. Wäre die Anfrage nur, macht man ein Konzept, dann könnte man es gut bepreisen. Aus dem Konzept ergeben sich meistens aber neue Sachen und die haben wieder dann Auswirkungen auf den Umfang des Designs. Und ja, in der Designphase kommen dann oft nochmal Sachen hinzu und das hat wieder eine Auswirkung auf den Umfang in der Entwicklung. Also sprich, bei zusätzlichen Sachen steigt eigentlich mit den fortschreitenden Leistungsphasen immer ganz schnell auch der Aufwand, den man in solchen Projekten hat. Und das ist manchmal schwierig, da mit den Kunden auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und auf Kundenseite ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass wir halt leider keine Glaskugel haben, mit die wir reinschauen können und so ein Projekt von Anfang an von A bis Z durchbepreisen können. Ich meine, klar, man kann sagen, man baut jetzt hier wahnsinnige Puffer in seine Angebote ein, aber irgendwann preist du dich halt gegenüber der Konkurrenz halt auch, weil die Leute holen natürlich auch Vergleichsangebote ein. Und wenn du dann wieder nicht so gut positioniert bist, dann vergleichen die dich natürlich dann schnell nur über den Preis und so, ne? Und dann schließt sich der Kreis wieder genau, du siehst, wo da das Problem herkommt. Und ich würde sagen, die dritte Säule von dem Problem, vor dem wir standen, war, dass wir auch damals auch noch einfach zu viel angeboten haben. Vieles gehört einfach zu einer Website dazu. Ich meine, du kannst keine Website realisieren und sowas wie das Design ausschließen oder sowas. Ja? Aber wir haben dann zum Beispiel damals auch noch sehr angeboten, noch sehr umfänglich sowas wie Google Analytics aufzusetzen oder so. Also weit über das hinaus, dass man da einfach das Google Analytics Skript in eine Website schmeißt und fertig, sondern halt Tracking Events erstellen und das irgendwie in Google Analytics so customized Berichte erstellen und das in Google Data Studio reinbringen und so weiter und so fort. Das sind alles tolle Sachen, nur hat sowas halt unser Leistungsspektrum extrem aufgebläht und hat in so eine Kalkulation von so einem Projekt am Anfang natürlich immer mehr Unbekannte reingebracht. Ja, und das waren so die Hauptprobleme, die wir damals hatten. Und es hat auch darin gemündet, dass natürlich dann viele Anfragen bei uns extrem unterschiedlich waren und wir deswegen auch irgendwie für eigentlich gar keinen Vertriebsprozess hatten, weil jede Anfrage so unterschiedlich war, dass du die gar nicht in einen Prozess hast packen können und auch nicht wirklich so richtig Vorlagen hast haben können für deinen Vertrieb, also so eine Angebotsvorlage oder sowas. Mhm. Das hat bei uns oft eigentlich keinen Sinn gemacht. Ich habe es immer wieder probiert, da was zu erstellen. Dann kam die nächste Anfrage rein und ich konnte eigentlich die Vorlage löschen, weil das so einfach nicht gepasst hat.
Ja. Genau. Mhm. Ja. Ich erinnere mich auch, du hattest mal teilweise erzählt, dass du bis zu 3 bis zu 4 Stunden an Angeboten saßt, bei großen, großen Sachen, wo du meintest, ja, bis das mal erstellt ist, die Zeit bezahlt ja auch keiner.
Ja, teilweise sogar noch länger. Also,
oder noch länger, ja.
Ja, also da war auch schon mal ein Tag mit drin.
Das ist schon verrückt,
Ich muss auch sagen, das ist vielleicht der Vorteil, wenn man ein Kunde von uns ist, aber vielleicht ein Nachteil von mir für mich selbst. Ich nehme sowas auch sehr genau. Ja. Problem in unserer Branche ist halt, muss man wirklich sagen, dass es leider viele gibt, die nehmen das lückenhafte Briefing eines Kunden und erstellen auf der Basis halt ein Angebot, müssten aber eigentlich aufgrund ihrer Erfahrung wissen, da wird noch das, das und das hinzukommen, ganz bestimmt. Und dann heißt halt im Laufe des Projekts schnell, ja, das war so nicht angefragt, jetzt wird es teurer.
Ja. Na klar.
Also das bringt vielleicht was in der Hinsicht, dass ich dann schnell Kunden gewinne über einen günstigen Preis. Ja? Aber das ist nicht unser Ding. Wir wollen uns lieber gescheit positionieren, dafür auch vernünftige Preise abrufen und lieber Projekte irgendwie besser durchkalkulieren. Die Frage ist nur, wann kalkulierst du diese Projekte durch? Es ist halt nicht gut, das quasi noch in einer sehr frühen Phase zu machen, also in der Angebotsphase, weil, wie gesagt, das kann, wenn man das versucht gut durchzuplanen, auch mal schnell einen Tag dauern oder so. Und da hast du den Kunden ja noch nicht gewonnen. Ja? Und dann steckst du wahnsinnig viel Arbeit in den Vertrieb rein und wirst dann noch von den Leuten geghostet, weil dein Angebot das detaillierste war und weil es am detailsreichsten war, halt das teuerste war. Ja?
Das teuerste. Und die Anstrengung groß ist, das jetzt auch zu lesen.
Genau.
Absolut, ja. Bevor wir jetzt reingehen in die Schritte, die du angewandt hast, ne, die du jetzt eingeführt hast, wie Qualifizierung und ne, die ganzen Dinge, die danach kommen, kannst du noch kurz 2, 3 Sätze dazu sagen, wie ihr euer Angebot umstrukturiert habt? Also dieses Kunde fragt an, will natürlich sofort einen Preis haben und dann ist ja die Komplexität, überhaupt zu wissen, was will er denn? Ihr habt ja mit einem Foot-in-the-Door-Angebot jetzt gestartet. Kannst du uns noch ein bisschen dazu sagen, warum ihr das gemacht habt und wie das funktioniert?
Ja, also wir haben so ein Fuß-in-der-Tür-Angebot entwickelt, weil so Webprojekte, also die fangen bei uns im fünfstelligen Bereich an und das ist natürlich für viele Kunden ein hohes Invest und dementsprechend ist auch gibt es eine Hemmschwelle, ja, dieses Geld zu investieren und das ist meistens meiner Erfahrung nach eine Vertrauenssache. Ja? Ein Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Dienstleisters und auch ein Vertrauen in die Fähigkeiten des Dienstleisters. Es gibt wahnsinnig, also ich weiß es, dass es so ist, weil wir nämlich auch sehr viele Anfragen bekommen für wir brauchen einen neuen Partner, der das verfuschte Projekt, was wir mit irgendjemand anderen hatten, jetzt wieder glatt zieht. Ja? Da gibt es sehr viele Anfragen dieser Art. Und daraus leite ich ab, dass es halt leider oft schief läuft und deswegen sind die Leute natürlich auch skeptisch und haben natürlich auch Bedenken, so hohe Summen zu investieren. Und wenn man dann ein kleines Fuß in der Tür Angebot hat, dann ist das natürlich eine günstige Möglichkeit für beide Seiten, die Zusammenarbeit mal anzutesten und sich nicht gleich irgendwie auf fünfstellige Summen in so einem Projekt zu committen. Ne? Und idealerweise ist natürlich so ein Fuß-in-der-Tür-Angebot einer der ersten Schritte aus seinem gesamten Leistungspaket, den du davon abgetrennt irgendwie mit dem Kunden machen kannst und der Kunde kann danach quasi entscheiden, ob es weitergeht oder nicht.
Ja.
Genau. Das haben wir quasi gemacht und unser Fuß in der, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack,
ja.
unser Fuß in der Tür-Angebot ist momentan ein halbtägiger Konzeptionsworkshop, womit wir bei unseren Kunden quasi das Briefing, was sie haben, habe ich vorhin schon gesagt, ist meistens natürlich nicht vollständig und viele Sachen wurden noch nicht entschieden und so, wo wir quasi gemeinsam mit denen einen Workshop machen. Das findet dann digital statt, das dauert so 3 bis 4 Stunden. Und dann nehmen wir da eigentlich dieses Briefing auf den Prüfstand und gehen das mit den Kunden gemeinsam durch und schließen die Lücken, die da drin sind. Ja? Und das Ergebnis ist dann quasi eine Präsentation, in der einmal drin ist, in welche Richtung soll das Design denn gehen? Ja? Was sind die strategischen und auch operativen Ziele für dieses Projekt überhaupt? Weil daraus kannst du KPIs ableiten für das Projekt selber. Ja? Das ist sehr wichtig in so einem Projekt für beide Seiten. Woran messen wir den Erfolg dieses Projekts? Weil darüber kannst du auch wieder eine Investitionssumme ableiten, so Stichwort Value-Based Pricing und so. Ja? Also erstmal der Umfang der Website wird auch definiert, ja, also Startseite, Über uns Seite, Leistungsseiten, Seiten für Zielgruppen und so weiter und so fort. Selbst da sind oft Lücken drin, die wir quasi in diesem Konzeptionsworkshop schließen und auch funktionelle Anforderungen. Manchmal sind in Briefings, die wir initial bekommen, auch Stichwörter drin, wo dann der Kunde was anderes reininterpretiert, als wie wir interpretieren. Und wenn sowas dann erst im Laufe des Projekts auffällt, kann sowas in die Hose gehen, weil man sich dann über die Interpretation auseinandersetzen darf und natürlich dann damit sehr wahrscheinlich auch über das Budget, was damit verbunden ist. Und sowas, das macht keinen Spaß. Das ist dann kein schönes Miteinander in so einem Projekt. Ja. Deswegen ist es besser, das irgendwo an einem gewissen Punkt, wie gesagt, irgendwie alles zu definieren. Ja, und am besten macht man das bezahlt natürlich, also nicht erst in der kostenlosen Angebotsphase. Und das sind Sachen, die wir quasi in diesem Fuß-in-der-Tür-Angebot machen, in diesem halbtägigen Konzeptionsworkshop. Genau.
Das Schöne ist ja, zum einen ermöglicht es dir, dass du danach ein viel besseres Angebot schreiben kannst, weil du weißt, was los ist, ne? Du weißt ja, was Sache ist. Aber der Kunde kriegt ja auch schon einiges. Das finde ich bei euch in diesem Format echt richtig schön, dass der Kunde eben auch schon erstes Feedback zu seinem Projekt, zu seiner Vorstellung bekommt und könnte theoretisch damit dann auch zum Wettbewerber rennen und sagen, ah, guck mal, jetzt weiß ich ganz genau, was ich will. Klar, die Gefahr besteht immer, aber meistens ist es ja dann doch so, dass du in der Zeit ja auch die Möglichkeit hast, das ist ja etwas, was der Wettbewerber nicht hat, Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung und dann ist es deutlich schwerer zu sagen, ja gut, jetzt wechsle ich einfach dich aus.
Ja, also es ist ein sehr gutes Tool, sowas. Es hat auch noch mehrere Aspekte. Es ist auch ein Teil unserer sehr frühen Qualifizierungsphase. Für uns ist es immer schwierig, wenn wir einen Kunden haben, der sich nicht auf unseren Prozess einlässt.
Ja.
Das ist wirklich problematisch, weil bei uns die ganzen Schritte bei uns über die verschiedenen Leistungsphasen, die wir haben, das baut halt alles aufeinander irgendwie auf. Und wenn wir da ständig irgendwie ausbrechen, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen, so ungefähr, ja. Und es ist oft so, dass natürlich die Firmen kommen und sagen, ja, wir brauchen einen Website-Relaunch und wir wollen Angebote einholen, wir wollen das so, so, so und so und so, ja. Manchmal wird es sehr streng vorgegeben, wie die das Angebotsformat irgendwie erwarten und ich versuche da mit den Kunden gemeinsam auszubrechen, indem ich vorab diesen Konzeptionsworkshop anpreise, ja. Wenn den zum Beispiel jemand nicht annimmt und sagt, das brauchen wir nicht, unser Briefing ist perfekt, dann leite ich daraus ab, dass das ein Kunde sein wird, der während des Projekts sehr schwierig zu steuern sein wird, der nicht für den Prozess des Projekts nicht bereit ist, das Zepter abzugeben. Und dann nehme ich mittlerweile von solchen Kunden auch eher Abstand, weil dann wir wollen alle Spaß bei der Arbeit haben.
Ne? Ja, absolut.
Genau. Also das lässt sich auch, ist auch ein sehr gutes Vorqualifizierungstool für Kunden und du unterstreichst damit auch dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, also wie gesagt, die fragen dann 3, 4 Dienstleister an und kriegen wahrscheinlich von den meisten einfach irgendwie erstmal ein Angebot zugeschickt und wir machen das dann eher stufenweise.
Ja, genau. Absolut. Gerade das Thema Vorqualifizierung, das ist auch etwas, was mir bei dir aufgefallen ist, als wir damals uns angeschaut hatten, wie qualifizierst du denn deine Kunden? Mhm. Ihr seid da schon sehr, sehr strikt geworden in der Art und Weise, wie ihr jetzt eure Kunden akzeptiert auch. Also ja. Kannst du vielleicht so 1, 2 Sätze dazu sagen? Na, ich denke jetzt gerade an die ganzen Personas, die wir entwickelt hatten und daraus abgeleitet, mit wem wollt ihr gerne arbeiten, mit wem weniger gerne arbeiten. Was sind denn so Kriterien, die für dich einen guten Kunden ausmachen? Und wo sagst du ganz klar Nein?
Ja, also das sind alles eher so Soft-Kriterien. Man muss die dann alle in der Summe sehen und bewerten, sage ich mal. Also uns ist mittlerweile die Branche sehr wichtig, also diese schnell wachsenden Tech-Unternehmen. Das sind einfach oft Themen, also Geschäftsmodelle und Themen, die haben, die uns selber sehr interessieren. Das macht natürlich dann schon mal allein mehr Spaß, auf so einem Projekt zu arbeiten. Es hat aber auch den Vorteil, dass diese Tech-Startups, die haben halt auch ein sehr, sehr dynamisches Team meistens. Das heißt, die sind sehr online-affin, die die wir sprechen oft mit denen auch eine Sprache. Das heißt, dass wir uns auch in der Gesamtkommunikation mit denen leichter tun. Ja, also das wäre mal so der erste Pluspunkt, den ich sagen würde bei einer Anfrage, wenn es einfach aus dieser Branche kommt, aus der Tech-Branche. Dann der nächste Punkt ist, wir haben jetzt keinen so einen Indikator für eine Unternehmensgröße, ob jetzt ein Unternehmen, also Einzelpersonen oder Zweierteams oder sowas, ist eigentlich zu klein für uns. Allerdings haben wir jetzt auch nicht so eine fixe Größe, sowas wie mindestens 25 Mitarbeiter oder sowas. Das ist relativ wurscht. Für uns ist eher ausschlaggebend, hat das Unternehmen eine kleine Marketingabteilung, mindestens eine Person, die fürs Marketing zuständig ist. Weil wir brauchen da jemanden, für den das Projekt selbst wichtig ist. Ja, jemand, der es fürs Marketing zuständig ist, für den ist die Website ein ganz wichtiger Punkt. Der wird es auch in seinem Daily Business dieses Projekt ganz anders priorisieren, als wenn das irgendwie die Assistenz der Geschäftsführung ist, die das jetzt hier nochmal so aufs Auge gedrückt kriegt. Das ist ein wichtiges Kriterium für uns. Also haben wir einen Ansprechpartner, der in diesem Unternehmen eine Marketingposition bekleidet.
Klar.
Ja? Dann ist auch noch so ein wichtiger Punkt, wie teuer ist denn das Problem, was der Kunde zu haben scheint. Ein ganz schlechter, also früher habe ich immer gedacht, das wäre ein guter Indikator. Mittlerweile weiß ich eigentlich, das ist ein schlechter Indikator. Wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und die sagen, wir müssen mal einen Website-Relaunch machen, weil wir haben seit 10 Jahren nichts mehr gemacht und die Website sieht auch so aus wie von vor 10 Jahren, dachte ich früher mal so, ja super, da ist es ja richtig dringend nötig. Ist so wie, wir müssen mal wieder streichen nach 10 Jahren oder so. Ne? Ist aber gar nicht so. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass Unternehmen, die ihre Website so stiefmütterlich behandeln, das hat einen Grund. Die Website hat für die einfach keinen hohen Stellenwert. Ja? Weder als Marketing-Tool noch irgendwie im Geschäftsmodell. Und das bedeutet wiederum, dass die auch kein großes Budget haben werden für den Relaunch dieser Webseite.
Mhm.
Und dann weiß ich, es ist eigentlich kein richtiger Kunde für uns.
Ist nicht.
Genau.
Ja, ich meine, ihr geht ja sogar so weit, dass ihr dann auch einfach offen seid und sagt, weißt du was, ich glaube, du bist bei jemandem wie XY besser aufgehoben.
Ja.
Ne? Thema Templates, jemand, der einfach ein gutes Template für euch konfiguriert, fertig, aus. Das, finde ich, passt ja auch wieder zu eurer Positionierung. Ihr wisst, was ihr könnt und seid ja auch ehrlich und sagt dem Kunden, hey, wir zwei passen bei einfach gar nicht.
Genau.
Ja.
Absolut. Auf der anderen Seite, das Gegenbeispiel ist jetzt zum Beispiel ein Tech-Unternehmen, für die ist die Website extrem wichtig, weil das ganze Marketing bei denen eigentlich digital abläuft und egal, was die irgendwie machen, SEO, Performance-Marketing, Affiliate oder whatever, alles läuft eigentlich auf die eigene Website hinaus. Ja? Das heißt, die Website ist für die wirklich ein Arbeitsinstrument und da hängt auch Personal dahinter, ja. Für die Website wichtig ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel der Interessent, die Firma, eine Marketingabteilung hat und die haben Content-Marketing-Team, ein paar Content-Editors, die da täglich eigentlich an Texten arbeiten und es geht einfach darum, echt Content zu veröffentlichen, dann ist die Website für die super wichtig. Da hat die Website einen ganz anderen Stellenwert für die und dementsprechend auch ist die Website viel, viel wichtiger im Geschäftsmodell und dementsprechend haben die automatisch auch ein höheres Budget dafür.
Na klar, absolut.
Genau.
In so einer Situation, wo du jetzt im ersten Gespräch, du hast schon mal deine Vorqualifizierung gemacht, du weißt, woher die herkommen, kannst eine erste Einschätzung machen, wie teuer das Projekt oder das Problem für die ist. Ganz oft, du meintest ja schon, da sitzt vielleicht nicht sofort der Endentscheider mit in der Runde. Kommt ganz oft diese Frage, ja, was kostet denn jetzt? Es gibt mir doch mal einen Preis, wo du früher eben dich 6 Stunden eingeschlossen hast und ein Angebot geschrieben hast. Magst du mal erzählen, wie du jetzt damit umgehst, wenn jemand sagt, ich brauche jetzt was, ich muss jetzt mal meinem Chef was zeigen, meine Einschätzung?
Ja. Also früher hatten wir viele Anfragen, da kam es häufig auch schnell zum Preis, was es kostet und es ist halt oft, das ist schwierig zu sagen, also je weniger Informationen du hast, desto ungenau wird auch der Preis, den du nennen kannst. Ist auch wieder so ein Filter, wenn ich heute mit jemandem spreche und die Person nicht, also zumindest den Eindruck auf mich macht, nicht zu verstehen, warum das jetzt nicht so einfach ist, da irgendwie einen akkuraten Preis aus dem Ärmel zu schütteln, dann weiß ich auch, es wird nicht der richtige Kunde sein, weil er die Komplexität eines solchen Projekts nicht sieht. Und dann wird es auch schwierig. Also das ist auch wieder so ein guter Filter. Das sind Sachen, auf die ich einfach mittlerweile da Antennen für habe, sag ich mal. Die ich auch alle durch das Coaching mit dir entwickelt habe. Ein bisschen Werbung zu machen an dieser Stelle.
Sehr schön, vielen Dank.
Genau. Ich mache das mittlerweile so, dass ich frage eigentlich immer, habt ihr ein Budget dafür festgelegt? Und ich habe noch nie gehört, ja, wir haben Budget XY. Darüber spricht man in Deutschland nicht. Deswegen mache ich es andersrum. Ich sage halt dann, was ich jetzt weiß von eurem Projekt. Wir haben in der Vergangenheit ähnliche Projekte gehabt und dort lag das Budget zwischen X und Y. Und dann schaue ich, wie die Leute reagieren. Und dann frage ich auch, ob das ein Budget ist, das sie sich vorstellen können und ob sich das in ihrem Rahmen halt bewegt. Ne? Ja, manchmal kriegt man dann natürlich auch so, da haben wir uns aber was anders vorgestellt. Manchmal kommt dann auch, ist interessant, manchmal kommt dann als Antwort auch eine Spanne zurück. Also wir haben eher so an 8.000 bis 12.000 Euro gedacht. Das sind manchmal so. Und dann, wenn es für uns ein interessanter Kunde ist, interessantes Projekt, dann kann man natürlich gucken, also wie kann man das Leistungspaket zusammenschnüren, so dass es auch in so ein Budget passt. Aber wenn es zu viele Dinge gibt, die jetzt nicht passen, dann empfehlen wir an dieser Stelle auch gerne jemand anderen weiter. Genau. Also oft ist es ja in dieser Phase, dass die Kunden in dem Moment eigentlich in einer Phase, wo sie sich so ein bisschen auf dem Markt umschauen. Was gibt es denn für passende Dienstleister und was rufen die so ungefähr für Preise auf? Es wäre viel zu früh, den Leuten schon irgendwie ein Angebot rüber zu schicken, ein verbindliches Angebot, was die auch gleich unterschreiben können oder sowas. Das wird zwar nicht gesagt, aber ich glaube, das erwarten die auch gar nicht wirklich in diesem Moment. Wir haben da mittlerweile so eine Proforma-Angebotsvorlage, klingt ein bisschen unsexy, aber das ist unser interner Name. Das ist quasi eine kleine PowerPoint-Präsentation als PDF, die schön gelayoutet, also da sieht man auch, dass wir designen können. Also da ist eigentlich, dient das dazu, dass die Leute sehen können, was leisten wir, auf welchem Niveau leisten wir das und was ist der ungefähre Preisrahmen für ihr Projekt. Ja, also da ist nochmal unser Leistungsspektrum drin, dann ist kurz unser Team drin, dann sind da immer ungefähr drei Referenzen drin, also sind dann ein paar Folien, wo man einfach ein paar Designs von uns sieht, ja, für Projekte, die wir gemacht haben. Und dann ist halt am Ende nochmal eine Seite mit ganz grob zusammengefasst, also quasi drei oder vier kleine Preisspannen gebe ich und dann halt drunter, aufgrund unserer Erfahrung mit ähnlichen Projekten, empfehlen wir ein Gesamtbudget zwischen X und Y. Dann gibt es auf der allerletzten Seite quasi noch ein Call to Action für diesen Konzeptionsworkshop oder ein Gespräch, um nochmal tiefer ins Detail zu gehen. Nicht immer passt das auch mit diesem Konzeptionsworkshop. Manchmal macht es auch gleich Sinn, eine größere Discovery Phase zu verkaufen. Dauert dann so 2 Wochen oder sowas. Kommt immer auf den Ausgangspunkt des Kunden an. Aber es ist so die erste Stufe und es kostet mich nicht mehr viel Zeit. Also so ein Gespräch dauert zwischen halbe Stunde und Stunde und das Aufbereiten dieses Proforma-Angebots Viertelstunde. Also ich spare mir massiv viel Zeit im Vergleich zu früher.
Das ist halt, ne? Das ist, glaube ich, der größte Gewinn an der Stelle. Intern die Zeit zu sparen, aber extern finde ich, das passt einfach auch wunderbar zu eurer Positionierung, dass ihr eben nicht jedem Projekt hinterher rennt, sondern ihr wisst, was ihr könnt, wo ihr gut drin seid und wo ihr sagt, ja, das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz. Man könnte jetzt im ersten Schritt vielleicht denken, oh, das ist aber nicht besonders pushy, ne? Weil du gibst ja quasi dem Kunden dann so euer Proforma-Angebot, eure Skizze und dann rennt der Kunde da erstmal los und vergleicht euch dann mit anderen Sachen. Ich finde aber, zu euch passt das eben speziell, weil ihr dadurch eine Stärke zeigt und etwas macht, was kaum andere Agenturen machen werden. Und dadurch habt ihr diesen Trusted Advisor Stempel einfach schon drauf. Und ihr wollt ja Kunden, die zu euch kommen, weil sie überzeugt sind und nicht, weil du jetzt irgendwie im Gespräch besonders viele psychologische Trigger ausgelöst hast, damit er jetzt kauft. Weil das ging ja oftmals dann auch in die Hose. Wenn der Kunde sich nicht ganz bewusst für euch entschieden hat, dann habt ihr auch in der Umsetzung nachher gar keinen Spaß.
Ja. Genau, also es ist bei uns wirklich besser, ein bisschen arrogant zu wirken. Ja. Ich bin da immer vorsichtig, weil ich glaube nicht, dass ich ein arroganter Typ bin und möchte auch nicht arrogant wirken. Nein. Aber ich habe mir das jetzt da so ein bisschen angewöhnt, zumindest unnahbarer zu wirken. Und dann natürlich, das wirkt nicht unnahbar, wenn du da gleich ein riesengroßes, detailliertes Angebot rausknallst, wo einfach jeder merkt, okay, da saß der lange dran. Das wirkt nicht unnahbar. Genau, bei uns ist das halt eher so das ist ein bisschen undurchsichtig von extern, glaube ich. Also die Website-Agentur, sage ich mal, ist nicht gleich Website-Agentur. Es gibt halt viele, die machen das wirklich on scale, dass sie irgendwie WordPress-Webseiten für unter 3.000 Euro verkaufen und dann dauert so ein Projekt auch irgendwie 1 bis 2 Wochen oder sowas. Aber das ist halt dann auch immer wieder die gleiche Schablone, die ein bisschen angepasst wird und raus ins Internet geht, sozusagen. Also ist kein schlechtes Geschäftsmodell. Warum nicht? Es gibt auch viele Kunden, die genau sowas brauchen. Aber das ist halt nicht passt nicht zu uns, weil wir machen halt Konzeptionsphase, individuelle Designphasen, die individuelle Umsetzung, individuelle Programmierung, solche Geschichten. Das ist einfach, das Ergebnis ist zwar auch eine Webseite, aber der Prozess, der dahinter steht, ist was ganz anderes. Und dazu passt nicht, also alle guten und großen Agenturen international, die ich so auf dem Schirm habe, keine von denen würde im Traum, glaube ich, daran denken, Kaltakquise zu machen. Da gilt wirklich, als Herzchirurg läufst du nicht rum und drückst den Leuten deine Visitenkarte in die Hand und sagst, wenn sie mal einen Herzchirurg brauchen, hier bin ich. Die kommen dann schon, wenn sie eine Herz-OP brauchen, sozusagen. Genau.
Und wissen, wer der Profi ist, ja. Cool, sehr, sehr schön. Lass uns mal zu einer Frage kommen, die ich jedem Interview immer stelle. Und zwar, kannst du mit uns, wenn du magst, einmal einen Fuck-up teilen? Also etwas, wo du im Vertrieb mal sowas richtig in den Sand gesetzt hast, was sich immer noch dran erinnert und wo du dann Learning draus gezogen hast und was du jetzt anders machst.
Ja, das ist schon eine Weile her. Den Kunden gibt es auch nicht mehr. Das war auch ganz am Anfang. Ich glaube, da hatten wir irgendwie unsere GmbH seit 2-3 Monaten oder sowas. Und durch einen ganz guten Kontakt sind wir an ein sehr interessantes und für uns auch damals sehr großes Projekt rangekommen. Wir haben da für eine Eventagentur eine Web-App entwickelt, die für die jährliche interne Messe eines großen deutschen Automobilherstellers war. Und diese Web-App hat es quasi dieser Eventagentur ermöglicht, ihre gesamten Prozesse für diese jährlich wiederkehrende Messe, also es war immer die gleiche Messe, immer am gleichen Ort, quasi immer die gleichen Aussteller, also irgendwie immer das Gleiche. Und das lässt sich natürlich dann sehr gut irgendwie auch digitalisieren, ne? Und wir haben diese gesamten Prozesse von der Planung der Messe bis zur Abrechnung quasi digitalisiert und in eine Web-App gepackt. Das hat da angefangen, dass sie die Aussteller in diesem Tool hinzufügen, dass die Aussteller dann quasi einen Stand buchen konnten auf einem Standplan und dass sie dann ihren Stand öffnen konnten und quasi da per Drag and Drop Mobiliar reinziehen konnten, und es wurde rechts dann irgendwie alles aufsummiert, und ab einem gewissen Datum wurde das dann auch alles teurer, damit die auch ein bisschen dazu gezwungen sind, das nicht erst auf den letzten Drücker zu buchen und so Geschichten. Dann konnte darüber Messepersonal gebucht werden, gab ein Interface, über die Inhalte für den Messekatalog eingegeben werden konnten, und im Backend konnte die Agentur dann natürlich per Knopfdruck das Ganze als ein PDF, also als ein druckfertiges PDF rauslassen und das irgendwie an die Druckerei geben, und die hat daraus das Messebooklet gemacht und so. Bis hin zur Rechnungsstellung und dem Versand der Rechnungen und so. Also wir haben da echt ein komplettes Ding hingestellt, und wir waren damals noch sehr grün hinter den Ohren, und Zeitrahmen für dieses Projekt waren 4 Monate. Ich glaube, jeder, der aus der Softwareentwicklung kommt, hat sich gerade hingesetzt. Und das Budget, was wir damals abgerufen haben, waren, ich glaube, initial 18.000 Euro oder sowas. Also im Nachhinein betrachtet kannst du da locker noch eine Null ranhängen, und es ist immer noch ein sehr, sehr guter Preis für das Ganze. Wir haben uns nie ausgerechnet, was wir da quasi die Stunde dann gemacht haben, aber ich glaube, es war weit unterm Mindestlohn. Aber hey, wir haben es geschafft in diesen 4 Monaten, das muss man echt sagen. Also wir haben uns richtig, richtig reingehängt. Das haben wir einfach nicht mit unserem Ehrgefühl und vereinbaren können, da irgendwie A, mehr zu verlangen und B, das zeitlich nicht zu schaffen. Und wir haben das umgesetzt und auch ein paar Jahre lang begleitet und da immer wieder Sachen dran optimiert. Aber was ich da echt gemerkt habe, ist so, Planung ist mehr als die halbe Miete. Das Problem ist natürlich bei diesem Projekt gewesen, es war von Anfang an nicht richtig definiert, was wie wo passieren soll. Und dafür haben wir blauäugig irgendwie einen Preis abgegeben, viel, viel zu niedrig war, und konnten dann auch nicht so richtig tracken, was ist denn jetzt inbegriffen und was nicht. Und dann hat natürlich die Arbeit wahnsinnig zugenommen, und der Zeitrahmen hat sich aber auch nicht verlängert und so, ne? Weil deswegen wurde jetzt der Termin dieser Messe nicht verschoben oder sowas. Genau, also mein Learning daraus ist gewesen, dass man ab einer gewissen Komplexität von Projekten, was eine Web-App auf jeden Fall ist, auf keinen Fall irgendwie von Anfang an das ist der Preis für das gesamte Projekt und so, ja, weil das wird nicht möglich sein. Man muss in so einem Fall eine Konzeptionsphase bzw. Discovery Phase machen, wo das Ding erstmal richtig durchgeplant wird, wo du mit Wireframes arbeitest, wo du irgendwie den ganzen funktionalen Umfang irgendwie festhältst und sowas, ja. Und dann würde ich mittlerweile in so einem Projekt definitiv agil vorgehen und mehr Zeit anrechnen.
Ja. Und mehr Budget.
Ja, das ergibt sich dann daraus, ja.
Ja. Das ergibt sich daraus, ja. Ja, spannend. Genau. Cool, super. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast.
Gerne.
Und auch dein Fuck-up geteilt hast. Wunderbar. So, jetzt nähern wir uns dem Ende. Felix, was können wir dir Gutes tun? Gibt es etwas, was wir dir Gutes tun können? Oder anders gefragt, gibt es einen Call to Action für Leute, die vielleicht gerade dabei sind, ihre Website neu zu denken? Worüber muss ich nachdenken, bevor ich mich bei dir melde? Und für wen bist du denn der richtige Ansprechpartner?
Also ich bin der richtige Ansprechpartner wahrscheinlich für die Person aus dem Marketing, die mit dem, also die kundenseitig mit dem Website-Relaunch betreut wird. Da braucht man erstmal nichts. Also wer Interesse an einem, also an der Überarbeitung seiner Website hat, der kann mich einfach auf LinkedIn connecten.
Cool.
Ihr findet mich da, wenn ihr einfach nach Felix Brodbeck sucht. Oder mal auf unserer Webseite vorbeischauen, webografin.de.
Die Links kommen auch nachher alle in die Shownotes.
Dann kann man einfach mal einen, wie vorhin angesprochen, wie ich es erzählt habe in unserem Prozess, so ein lockeres Gespräch führen, eine halbe Stunde. Da geht es bei uns eigentlich immer darum, wo steht ihr, wo soll die Reise hingehen und was hält euch momentan davon ab. Das ist eigentlich immer so der Hauptteil eines ersten Kennenlerngesprächs, um rauszufinden, ob man gut zueinander passt. Genau.
absolut. Ich meine, ich glaube, das kann man sich bei euch wirklich erwarten. Es gibt eine Ehrlichkeitsgarantie. Du sagst dann schon, wenn jemand lieber besser einfach ein WordPress-Template nehmen sollte, weil es einfach ehrlich ist, ne? Weil du halt weißt, manchmal braucht es das einfach nur und dann reicht das vollkommen aus.
Genau, das wäre jetzt quasi nach unten verwiesen. Ich verweise aber auch gerne auch nach oben. Also wir machen zum Beispiel keine Shop-Projekte oder sowas. Das würden wir uns jetzt auch nicht aufhalsen. Wir könnten es zwar, aber wir bieten es halt nicht an. Stichpunkt Leistungsspektrum, das wären wir dann da auch nicht die richtigen.
Genau. Fair point. Ja, fantastisch. Toll, wunderbar. Also alle ZuhörerInnen, die jetzt gerade die Website neu und hübsch machen wollen, überlegt euch mal, ob ihr dazu passt. Dann in den Shownotes, wie gesagt, findet ihr den Namen und den Link. Ansonsten bei LinkedIn findet ihr uns sowieso immer alle. Wunderbar. Also vielen Dank, dass du da warst und mit uns so viel geteilt hast.
Danke, hat mich auch gefreut.
Super. Bis bald. Ciao.
Mach's gut. Ciao.